Hallo und herzlich willkommen zurück zu dieser neuen Folge des College Football Germany Podcast. Mit dabei sind heute Silvio,
Moin,
Immo,
Moin
und ich, Robert. Das letzte Mal nach der Regular Season, würde ich sagen, obwohl, ne, ich glaube, Army Navy gehört auch irgendwie tendenziell noch zur Regular Season. Sprechen wir über eure College Football bezogenen Fragen. Wir sind, um euch alle auf denselben Stand zu bringen, jetzt in der Woche nach den Conference Champions Playoffs, das heißt, die Conference Champions stehen fest, die Playoffs stehen mittlerweile auch fest zum Zeitpunkt der Aufnahme. Und die Debatten über die Top 4 sind, glaube ich, dieses Jahr nochmal um einiges größer, als das die letzten Jahre waren, wenn ich das mal so zusammenfassen kann, zumindest aus meiner Perspektive. Deswegen starten wir jetzt auch nicht, wir gehen jetzt, glaube ich, nicht groß in die Spielanalyse, aber es gibt sozusagen so ein paar Teams, die jetzt in die Playoffs gerutscht sind, die wir besprechen möchten, oder die ihr besprechen möchtet, ihr Zuhörer, und wir machen das sozusagen in eurem Namen. Als erstes, ich glaube, wir starten direkt in die heiße Debatte mit rein. Die Überschrift ist Florida State ist sozusagen nicht in die Playoffs gekommen. Ist es fair oder nicht? Und wir starten mit der Frage von Tim auf Instagram. Da spielt man eine fast perfekte Saison und verpasst dennoch die Playoffs aufgrund von drei Punkten weniger.
Ich glaube, da muss ich sagen, ich habe die Frage jetzt nicht richtig verstanden in der Hinsicht mit den drei Punkten weniger.
Ich glaube, das gehört gar nicht zu Florida State, sondern das gehört eigentlich zu Georgia. Oder?
Ah ja, das kann auch sein. Sorry, dann habe ich es falsch zugeordnet. Okay, ich habe mich nämlich schon gefragt so ein bisschen, warum, was der drei Punkte meint, aber ja.
Sehr gut. Wir sind alle schon so ein bisschen im Off-Season-Modus. Okay, aber dann lass uns auch, wir können auch sozusagen die große Debatte mit Florida State hinten rausnehmen, damit wir den Spannungsbogen aufrechterhalten. Starten wir mit Tims Frage zu Georgia. Georgia verliert im SEC Championship Game 24-27. Dann vielleicht mache ich die Frage so weiter. Ich glaube, wir hatten sogar alle drei gesagt, Florida State würde gesetzt bleiben, sollten sie gegen Alabama verlieren. Ich bin mir relativ sicher, dass das unser Take war.
Nee, Georgia, dem, Georgia.
Ah, genau, Georgia. Also, habe ich jetzt gerade Michigan State gesagt?
Georgia State.
Ah, Georgia State, ja.
Okay. Noch schlimmer, also.
Oh Gott. Es geht schon direkt richtig gut los hier. Georgia wäre gesetzt in den Playoffs, selbst wenn sie gegen Alabama verlieren will. Am Ende verlieren sie knapp. Und sie sind trotzdem nicht in den Playoffs. Ist es eurer Meinung nach gerechtfertigt, wenn ich jetzt mal so die Frage drehe?
Boah, also ich muss ganz ehrlich sagen, diese ganze Diskussion mit gerechtfertigt hängt mir langsam aus den Ohren raus. Ist halt, also ich glaube, wir haben das ganze Jahr über gesagt, und jetzt auch, als die Rankings rausgekommen sind, Georgia an 1, und wir hatten es dann auch mal gesagt mit Ohio State an 1, als sie am Anfang, als das erste College Football Playoff Ranking rausgekommen ist und sie an 1 waren, dass sie vermutlich auch in den Playoffs sind, wenn sie gegen Michigan verlieren, aber dann wurde Georgia und Ohio State gewechselt. Und dann war es irgendwie doch nicht mehr so klar. Also, ich muss tatsächlich sagen, die Szenarien, so wie sie am Ende ausgegangen sind, habe ich nie so durchgespielt gehabt. Also, dass Texas einfach gegen Oklahoma State übel dominant gewinnt, dass Georgia knapp verliert oder dass Georgia allgemein verliert, dass FSU knapp gegen Louisville gewinnt oder ja, am Ende, ob es jetzt so knapp war, ist jetzt wieder eine andere Frage. Es waren einfach relativ viele Szenarien, die es dieses Jahr gab. Ich habe nicht gedacht, dass Georgia rausfällt. Vor allem aus der Hinsicht. Ich glaube, also wir hatten hier so ein bisschen geplant, die Fragen getrennt zu haben zu den einzelnen Teams. Ich glaube, es ist aber sehr schwer, die einzelnen Teams zu betrachten, ohne die Situation von den anderen Teams irgendwie mit einzubeziehen. Ich glaube einfach, dass es dieses Jahr deutlich spannender war und deutlich knapper war als in den Jahren zuvor. Normalerweise hast du vielleicht den Kampf zwischen zwei Teams um den vierten Platz, aber dieses Jahr hatten wir wirklich 8 Teams, die in die Playoffs hätten kommen können, 2 davon gesetzt, also hast du irgendwie 6 Teams, die um 2 Plätze kämpfen mit Florida State, Alabama, Texas, Ohio State und Georgia, wobei Ohio State eigentlich, ja, Ohio State muss man eigentlich rausnehmen. Also die vier Teams, die um die zwei Plätze irgendwie kämpfen. Also ich glaube einfach, dass es daran lag und dass man dann halt eher den SEC-Champ reintut. Ob das jetzt wiederum fair ist, ist eine komplett andere Frage.
Imo, deine Einschätzung zu der Situation?
Ja, ich finde es, also ich finde Georgia irgendwo, ich finde es schade, dass ein Texas, sage ich mal, reinkommt statt ein Georgia. Also man kann es irgendwo nachrechnend verstehen, warum jetzt ein Texas reinkommt, warum jetzt ein Alabama reinkommt. Aber es ist irgendwo doch erstaunlich, ne? Und es ist auch so ein bisschen meme-würdig, dass dann auch ein, ja, theoretisch man irgendwann so weit gehen könnte, wenn jetzt Florida State gegen Georgia gewinnt, so dann kann man denen auch den Championship-Titel anerkennen. Weil du hast jetzt den Two-Time-Defending National Champion, der irgendwie aus den Playoffs rausgekegelt wird in der Last Minute, natürlich mit einer bitteren Niederlage. Es war ein starkes Spiel. Aber ja, ne, wie das jetzt alles so zustande gekommen ist, also es ist super, super weird einfach. Also es ist. Und dann fragt man sich, also kann man auch verstehen, warum sich die Leute auch fragen, warum Georgia halt nicht drin ist. Ne? Also es ist. Ja. Es ist schon ziemlich, ziemlich komisch, die gesamte Geschichte.
Also ich verstehe komplett, dass man dieses Ding hat, was das Komitee auch richtig oft gesagt haben, dass es gibt ja diese Liste von Sachen, die mit einberechnet werden, dass zum Beispiel Championship-Ergebnisse natürlich verwendet werden. Aber ganz ehrlich, eigentlich finde ich schon, dass Georgia irgendwie da hätte drin sein können, in einem normalen Jahr auch auf jeden Fall drin geblieben wären. Ich meine, dieses Ding, dass du einfach das ganze Jahr eigentlich an 1 bist, bis auf, glaube ich, eine Woche, und dann das letzte Spiel mit 3 Punkten verlierst und dann bis auf Rang 6 runtergekugelt wirst. Das ist so absurd. Also das muss man sich wirklich mal vor Augen führen, was wir eigentlich dieses Jahr für eine Saison hatten. Und ich bin auf jeden Fall, muss ich ehrlich sagen, sehr froh, dass wir nächstes Jahr nicht mehr dieses 4-Team-Playoff haben.
Ist auch, also das diesjährige Playoff hat auch, glaube ich, ganz klar bewiesen, dass man, wenn man da jetzt einen Playoff macht, das muss größer sein. Und deswegen ist es auch super, dass es genauso umgesetzt wird, ne? Also, weil alles andere wäre jetzt Quatsch in dem Sinne.
Ich habe mich tatsächlich auch gefragt, also ich finde es argumentativ jetzt auch nicht, also argumentativ kann ich auch verstehen, warum sozusagen Georgia jetzt rausgefallen ist, aber in der Tat habe ich auch überlegt, also dieser unsere These, dass sozusagen Georgia selbst mit einer Niederlage gegen Alabama sozusagen in den Playoffs bleiben würde, fand ich so hingehend einleuchtend, weil das sozusagen das ist, was ich aus den letzten Playoff-Entscheidungen sozusagen irgendwie jeweils mitgenommen habe, aus den letzten Komitee-Entscheidungen der letzten Jahre. Das war das, was ich, das Learning, was ich irgendwie mitgenommen habe. Und jetzt frage ich mich, ob sozusagen irgendwie dieses Jahr die Entscheidung irgendwie anders war oder ob sozusagen diese Situation mit so vielen Teams kämpfen noch sozusagen um diese letzten überbleibenden Plätze irgendwie was an der Situation geändert hat, die dafür gesorgt hat, dass Georgia dann doch rausfällt, weil man, ja, keine Ahnung, oder ob diese, ja, am Ende ist es ja wahrscheinlich sogar dieser Fakt, dass sie gegen Alabama verlieren, Texas jetzt dominant als Champion, als Conference-Champion dasteht und Texas auch gegen Alabama gewonnen hat, deswegen sozusagen über Georgia gerankt werden muss in dieser Argumentation. Aber irgendwie fand ich das, ich fand es dann auch überraschend tatsächlich, dass man dann so tief gefallen ist. Aber auf der anderen Seite jetzt auch nicht, wie gesagt, auch argumentativ würde ich jetzt das nicht komplett irgendwie aus den Wolken gegriffen, um das mal zu sagen. Ich weiß nicht, ob der Punkt klar wurde, den ich sagen wollte.
Ja doch, also du hast auf jeden Fall recht. Ich meine, wir haben diese Sache mit Georgia bleibt in den Playoffs, selbst wenn sie verlieren, nicht irgendwie erfunden, sondern das war einfach in den letzten Jahren so, dass wenn du an 1 gerankt bist, vor allem wenn du das ganze Jahr an 1 gerankt bist, und dann verlierst du das letzte Spiel, vor allem wenn du es mit 3 Punkten verlierst, wäre das jetzt gewesen, dass Alabama irgendwie Georgia mit 56-10 abgefertigt hätte, dann wäre es ja eine komplett andere Geschichte gewesen. Aber es war eben sehr knapp und dann ist man normalerweise drin, aber ich glaube, das ist einfach wieder die diplomatische Antwort, ein Spiel aus beidem, dass du einerseits eben hast dieses knappe, dieses Jahr waren sehr viele gute Teams, die dann auch noch die Conference gewonnen haben. Wie berechnet man das ein im Gegensatz zu einem Team, das das ganze Jahr über sehr, sehr stark war und auch gegen gute Teams dominant gewonnen hat, dieser 52-17 Sieg gegen Ole Miss zum Beispiel, der 38-10 Sieg gegen Tennessee oder der 51-13 Sieg gegen Kentucky. Inwieweit du das dann gegen diese Championship, glaube ich, legst, berechnest. Ich glaube, das war dieses Jahr halt das Schwierige.
Gucken wir weiter. Ich bleibe jetzt mal bei der Idee, dass wir FSU als letztes machen. Es gibt einige Fragen zu Alabama. Manuel als erstes auf Instagram. Wie geil ist Bama eigentlich? Klarer Titelfavorit? Fragezeichen. Und Mika hatte, glaube ich, wahrscheinlich noch vor dem offiziellen Playoff-Ranking dann die seine These rausgehauen, Playoffs ohne SEC dieses Jahr, die sozusagen dann ein bisschen backfired ist. Aber Bama ist jetzt als auf 4 reingekommen, richtig? Die spielen jetzt gegen Nummer 1 Michigan. Wo auch, was ich auch ziemlich geil fand, die Diskussion online war ja dann direkt, man hat irgendein Video gesehen, wo sozusagen announced wurde, dass Michigan gegen Alabama spielt und man hat in Michigan, ich war nicht der Locker-Room, aber dieser Raum, wo die das alles geschaut haben. Und man hat da irgendwie sehr, also viele Leute im Internet haben da sozusagen Angst rausgelesen aus der Reaktion von Michigan. deswegen frage ich vielleicht Immo direkt dich, wie geil ist Bama eigentlich und sind sie klarer Titelfavorit jetzt? Sie haben immerhin die Nummer 1 geschlagen, die bisherige.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ein ganz großer Faktor dahinter ist, also Erstmal bezüglich des Videos, da würde ich gerne drauf eingehen. Und zwar muss man das natürlich auch aus der Perspektive sehen. Du bist jetzt in den Playoffs und du erhoffst dir natürlich einen Gegner, der wo du weißt, okay, der ist schlagbar. Gegen den kann man in das Finale einziehen. Also man kann auf jeden Fall diesen Schritt machen. Und wenn du dann so überlegst, scheiße, wir müssen jetzt gegen Alabama spielen, statt halt gegen Washington oder gegen Texas. Also ich glaube, von allen Gegnern, Bama ist immer ein Stolperstein. Und Bama ist immer irgendwo am schwersten, weil Bama ist einfach, ja, das ist ein giftiges Team. Ne? Und ich glaube, da freut man sich einfach nicht als Michigan, weil dadurch, dass Bama noch reingerutscht ist, ist halt ein super starkes Team reingerutscht. Und ich glaube, die Reaktion, wenn man gegen Georgia hätte spielen müssen, wäre gefühlt die gleiche gewesen. Während gegen die anderen Teams wäre es so ein bisschen, da hätte man vielleicht mehr durchgeatmet, aber gegen Alabama weißt du, okay, das kann richtig anstrengend werden, weil die können dich raushauen. Die sind super gecoacht, die haben super Spieler und. Ja, und dementsprechend, glaube ich, haben die natürlich mit so einem richtigen so kein Bock reagiert. Also richtiges, ich fand, das war so ein richtiges richtig durchatmend einfach. Richtig so gleich direkt so ein bisschen Bauchschmerzen, so ein kleines Magenkrummeln halt. Ja, natürlich, wie geil ist Alabama denn? Ja, mega geil einfach, ne? Also, ja, wie geil kann man es noch machen? Also, auch starker Sieg, starkes Spiel. Ich habe das sogar geguckt. Es hat richtig Spaß gemacht, zuzugucken. Super geiles Footballspiel, vor allem als so neutraler Betrachter. Und das natürlich, ja, damit hat keiner mehr so ein bisschen gerechnet, auch, glaube ich, dass Alabama es noch reinschafft. Natürlich ranking-technisch zum einen, wenn man da drauf guckt, fragt man sich, yo, was ist denn da passiert? Das ist ja noch ein Thema, wozu wir kommen werden. Aber ja, also für Seiten der Alabama-Fans und der ganzen Football-Leute ist natürlich geil. Und es ist auch irgendwie so ein bisschen, ja, ist schon so ein Witz, ne? Also Playoffs ohne Alabama gibt's scheinbar nicht. Also, das ist schon crazy.
Ich jetzt nochmal kurz, immer sind sie jetzt aber auch, weil sie halt Alabama sind und weil sie, ich würde ja trotzdem auch die These vertreten, dass sie irgendwie ein bisschen unberechenbar sind, auch diese Saison. Sind super sie deswegen ein Titelfavorit?
Ja, ich glaube schon, halt wegen dieser Unberechenbarkeit. Ne? Also das ist auch, glaube ich, so der Grund, warum Michigan da weniger Bock drauf hat, als jetzt auf die anderen Gegner. Weil bei Alabama, du weißt nicht, was du bekommst. Es ist irgendwie, du weißt die ganze Zeit, das ist ein starkes Team, aber man hat das ganze Jahr irgendwie nicht so richtig einschätzen können, wie stark sind die eigentlich. Man weiß, die sind mega stark, aber wie stark? Das ist die große Frage. Und dadurch, dass sie sich auch, sag ich mal, in der Quarterback-Situation gefangen haben und, sind die natürlich extrem powered aktuell. Also es ist einfach, ja, ne, der Vier-Faktor, wie man so gerne auf Englisch sagt, der ist ganz hoch bei denen.
Silvio, du darfst gerne noch einmal deine Meinung gegen zu Alabama preisgeben.
Ja, also vielleicht nicht richtig zu Alabama, auch mehr zum Matchup mit Michigan. Erstmal will ich sagen, Rose Bowl Michigan Alabama sehr geil. Also ich glaube, das wird einfach ein sehr, sehr nice Spiel. Gleichzeitig, einfach als man Texas an Nummer 3 gesehen hat, dann war es natürlich klar, dass es entweder Alabama sein wird oder danach kommt Nummer 6, das war Georgia. Also war es auf jeden Fall klar, es wird Alabama sein oder FSU. Ich glaube einfach wirklich, wie Immus ja wahrscheinlich auch schon so ein bisschen gesagt hat, dass man gehofft hat auf FSU, weil ganz abgesehen von der Debatte, ob FSU hätte drin sein sollen oder Alabama, ist es ganz klar, dass Alabama das schwierigere Spiel ist. Ich meine, FSU hat eine unglaubliche Defense mit dem Third-String-Quarterback gegen einen Top-15-Team wie Louisville zu gewinnen und auch die letzten Wochen ein sehr, sehr stark zu spielen, trotzdem zu gewinnen, gegen einen SEC-Rivalen zu gewinnen. Ist unglaublich schwierig, vor allem mit einem Third-String-Quarterback, und die Defense hat das wirklich rausgeholt. Aber ich glaube einfach wirklich, dass Michigan dann ein leichtes Spiel gehabt hätte. Und das ist dann wirklich so ein, gleichzeitig kann man natürlich sagen, letztes Jahr gegen TCU war ein bisschen eigentlich das gleiche Ding. Ja, genau deshalb ist einfach, mit Alabama hat man ein stärkeres Team jetzt zum aktuellen Zeitpunkt als Gegner. Und ich meine, die Oddsmaker haben jetzt aktuell eine Spread von minus 1,5 für Michigan. Also es wird deutlich knapper. Dadurch ist es natürlich schwieriger. Und ich meine, wer wäre nicht traurig, wenn man einen schwierigeren Gegner bekommt, als man hätte bekommen können. Von daher finde ich das jetzt eher, was Michigan da gemacht hat, eine logischere Reaktion.
Ja, sehe ich tatsächlich, glaube ich, ähnlich. Und wir machen direkt weiter mit Texas. Tim auf Instagram, jedes Texas ist back am Anfang der Saison, ist tatsächlich mal gut gealtert. Das erste Mal in den letzten 5 Jahren, dass man das nach der Regular Season so behaupten kann, würde ich sagen. Das letzte Mal wahrscheinlich seit viel mehr als 5 Jahren. Silvio, vielleicht wirst du einmal kurz. Wir haben ja irgendwann mal drüber gesprochen. Ich soll dich nicht immer als sozusagen der Texas-Hater des Podcasts bezeichnen. Aber derjenige, der Texas von uns dreien generell am kritischsten sieht, würde ich jetzt einfach mal sagen. Vielleicht kannst du einmal deine Einschätzung zur Late-Season-Performance der Longhorns sagen.
Ja, also wirklich unglaublich stark das Spiel gegen Oklahoma State, jeder, der es gesehen hat. Es war unglaublich dominant, schon in der ersten Hälfte eigentlich entschieden gewesen. Also ich glaube wirklich, Texas könnte dieses Jahr, ich meine, ich muss sagen, ich nehme jetzt eine Frage vorweg, die ich jetzt hier einfach einbeziehe, und zwar von Chris auf Instagram, bestmögliches Playoff, fragt er, ob das bestmögliche Playoff sei. Und da muss ich auf jeden Fall ja sagen. Ich glaube aber trotzdem, dass in diesem Feld Texas wirklich eine gute Chance hat. Ich meine, man hat gesehen, dass Texas gegen Alabama gewinnen kann, weil sie es dieses Jahr schon gemacht haben. Von daher, dieses Texas-Team ist unglaublich stark. Und das Einzige, was ich sagen will bezüglich, dass jedes Texas is back am Anfang der Saison tatsächlich mal gut gealtert sei, ist, wie sagt man so schön bei uns, auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. Ich meine, wenn ich die letzten 5 Jahre sage, dass Texas back ist, dann sind sie auf einmal back, dann kann ich jetzt ja nicht sagen, wow, ich hab's vor der Saison gesagt, ja, du sagst es seit 5 Jahren, natürlich, irgendwann passiert's mal. Also, ich weiß es nicht. Ich sag jetzt auch ab sofort, jedes Jahr Michigan State is back, und wenn sie dann irgendwann die Big Ten mal wieder gewinnen in 10 Jahren oder so, dann sage ich auch, ich hab's euch gesagt, ich schon immer, endlich.
Absoluter Prophet, der Mann. Immo, du vielleicht auch nochmal zu Texas. Wie siehst du die Chancen, dass die tatsächlich back sind im Sinne von, sie gewinnen dieses Jahr die Natty?
Ja, ich sag mal, von allen Teams, Texas ist wahrscheinlich das, also meiner Einschätzung nach, aktuell meiner Sicht am schwächsten. Natürlich, sie haben dominant gegen Oklahoma State gewonnen, sie haben die letzten Spiele dominant gewonnen. Ich sehe aber aktuell inzwischen Alabama wieder besser als Texas. Und das wäre natürlich so ein bisschen so ein Traum-Matchup, wenn die jetzt irgendwie im Finale nochmal aufeinandertreffen, das fände ich echt verrückt. Aber ich glaube so ein bisschen, ja, Washington natürlich wird man jetzt nochmal sehen können, auch wie stark die Pac-12 ist an denen. oder wie stark inzwischen Washington geworden ist. Ich glaube, das wird sehr interessant. Ja, ich finde einfach, also Texas, ja, hat was natürlich. Aber wo ich mich natürlich frage mit den Playoffs und alles, zum Beispiel Nevada hat jetzt schon den Co-Defense-Coordinator Jeff Schoed als Headcoach geheuert und so. Also, wie sehr wird das alles noch zusammenhalten? Also, überstehen sie die Postseason oder werden sie quasi wie so ein Kartenhaus jetzt so ein bisschen ineinander fallen, weil sie jetzt so weit gekommen sind? Also, ich frage mich einfach bei Texas, wie viel Gas ist noch im Tank?
Okay. Gerechtfertigt die Frage, würde ich sagen. Und jetzt, wie sozusagen zum Anfang der Folge angekündigt, kommen wir zum großen Hot Topic dieser Woche, dieses vergangenen Wochenendes vielleicht auch. Und haben da auch den richtigen Fragesteller. Dennis auf Instagram. Glaubt ihr, dass FSU mit besseren Leistungen der Backup-Quarterbacks die Playoffs erreicht hätte? Oder hätte sich das Komitee so oder so für Texas und Alabama entschieden? Oh, das ist eine spannende Frage.
Ja, weil man versteht, sag ich mal, wenn man jetzt nur auf die Statistiken guckt und natürlich den absoluten Hate, würde ich jetzt sagen, den das Komitee abbekommt, insbesondere halt von Seiten natürlich vorerst zu allen rechts den Florida State Fans, dann natürlich aber auch generell auch von vielen Football-Enthusiasten, weil man sich halt überlegt, ne, ey, was ist das für ein Beschiss? Du hast ein Team, die gehen jetzt ungeschlagen in die Postseason. Die haben das ganze Jahr über sauber gespielt, die haben stark gespielt, die haben sich Mühe gegeben. Und ja, jetzt wirst du damit abgefrühstückt, so nach dem Motto, weil dein Quarterback verletzt ist. Das ist natürlich eine schmerzhafte Erfahrung, die man da gerade macht. Ja, es ist schon eine tricky Situation, aber man muss natürlich auch mit bedenken, und ich glaube, das ist auch ein bisschen so, was dann in die Entscheidung auf einmal reingeflossen ist. Dass halt dadurch, dass der Quarterback fehlt und die Offense dadurch nicht so stark ist, dass man wahrscheinlich in den Playoffs von genau diesen veterinierten Teams, diesen wirklich Top 5 Teams, ja, wahrscheinlich genau deswegen platt gemacht werden wird und man sich das Szenario so ein bisschen ersparen möchte seitens des Komitees.
Okay. Silvio, du, wären sie reingekommen, hätten die Backups besser gespielt?
Nee, ich glaube einfach, dass das mit den Backups jetzt tatsächlich einfach nur eine Ausrede ist, wo man das leichter durchbringt. Die Sache ist die für mich. Florida State hätte in den Playoffs sein müssen. Wäre es ein besseres Playoff gewesen, wenn Florida State in den Playoffs wäre? Ich glaube nicht. Ich finde, qualitativ ist es jetzt ein deutlich besseres Playoff. Zwar hat Florida State eine unglaubliche Defense und ich glaube, dass die wirklich dadurch auch noch mithalten hätten können. Aber sie hätten Probleme gehabt dann gegen Michigan. Aber das macht für mich nichts zur Sache. Die Sache ist auch so ein bisschen, Florida State spielt jetzt gegen Georgia im Sugar Bowl, glaube ich, ist das, oder? Im Fiesta Bowl? Nee, Sugar Bowl, glaube ich. Ist ja egal. Sagen wir, Florida State wird komplett abgefertigt. Die Leute kommen aus ihren Höhlen raus und werden sagen, guck, deshalb waren sie nicht in den Playoffs. Das hat doch damit überhaupt nichts zu tun. Ich finde, du musst die Saison als Ganzes bewerten und was hier gemacht wurde, finde ich, ist ein bisschen, es werden die letzten Wochen werden deutlich mehr in die Bewertung eingezogen als die ganze Saison als Ganzes. Ich meine, Alabama hat gerade so gegen Auburn gewonnen. Also, wir hatten jetzt ja noch letzte Woche drüber geredet, dass es gerade so wirklich ein Wunder eigentlich war. Dann haben sie am Anfang vom Jahr gegen Texas verloren, gegen teilweise wirklich gestruggelt, gegen South Florida komisch gespielt und da waren auch noch andere Spiele dabei. Ich meine, wir haben am Anfang vom Jahr eine extra Kerlia eingeladen, dass wir über die Probleme bei Alabama reden müssen. Und jetzt, nur weil Alabama gegen Georgia gewonnen hat mit 3 Punkten, tut man sie da drüber. Dass jetzt Texas noch darüber kommt, verstehe ich dann ja. Aber also, das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Und ich glaube einfach, dass dieses mit den Backups einfach jetzt halt nur eine Ausrede ist, dass man das macht, um eben die Qualität vielleicht auch ein bisschen von den Spielen. Also es ist jetzt auf jeden Fall ein besseres Playoff, als wenn Florida State drin ist. Das will ich ja nicht wegnehmen. Ob das jetzt eine große Agenda war, ich meine, ich habe wilde Verschwörungstheorien da auch gelesen, wo ich auch gedacht habe, boah, also Aluhut vielleicht mal absetzen bezüglich den Quoten jetzt für das Spiel Georgia gegen Florida State, dass man das irgendwie höher machen will. Also finde ich ein bisschen weit hergeholt. Ja, ich glaube, das wäre so fürs erste Mal mein Take.
Ja. Ich glaube, ich würde mich da anschließen. Ich glaube auch nicht, dass mit einer besseren Performance von den Backup-Quarterbacks so drin gewesen wäre. Ich glaube, diese Dynamik bei Alabama, dass man sozusagen in der letzten, dass man die, wie Silvio gesagt hat, die letzten Wochen sozusagen oder im Case von Alabama sozusagen die Championship so hoch valued, genauso wie Texas, und dann diese Dynamik, dass Texas gegen Alabama schon gewonnen hat, hat halt sozusagen dafür gesorgt, dass ja sozusagen die beiden irgendwie sich reingedrängt haben und FSU da auch mit einer besseren Performance der Backup-Quarterbacks sozusagen leer ausgegangen wäre. Glaube ich, wäre meine Analyse auf. Klar, wenn man dann jetzt irgendwie weiter spinnt, also wenn das natürlich die letzten, hätte man jetzt einen Backup-Quarterback gehabt, der sozusagen die letzten drei Spiele oder wie viele das dann waren, komplette sozusagen Shootouts für FSU-Producer, dann wäre das natürlich wieder eine andere Argumentation. Aber hätten sie ein bisschen besser gespielt, hätte man jetzt an der Situation nichts verändert. Und nichtsdestotrotz finde ich es auch einfach eine ungute Situation für Florida State in der Tatsache, eben, dass man nicht reingekommen ist, obwohl man alles dafür getan hat, was man machen kann. Und trotzdem als neutraler Fan schaut man jetzt auf die Playoffs und sagt, so wie sie jetzt gerade sind, hat man bessere Spiele erzeugt aus Sicht des Komitees, als hätte man in Florida State am Ende drin.
Darf ich noch mal kurz was einwerfen?
Klar.
Ich finde, die Quarterback-Position ist mit Abstand die wichtigste Position auf dem Feld. Das ist ohne Frage. Aber mit dem Third-String-Quarterback ein Top-15-Team zu besiegen im ACC-Championship-Game, das musst du erstmal hinbekommen. Ich glaube, das zeigt erstmal, wie gut das Team an sich eigentlich ist. Also, dieses Ganze jetzt abmachen an einer einzigen Position, auch wenn es die wichtigste Position ist auf dem Feld, finde ich einfach so krass. Und es gibt auch noch diese Sache, die jetzt damit nicht direkt was zu tun hat, dass es einfach in gewisser Weise keine Konsistenz in dem Ding gibt, weil du hast zum Beispiel Liberty, die über SMU gerankt sind. Liberty ist undefeated gegangen. SMU hat zwei Niederlagen gegen Power 5 Teams. Beide haben ihre Conference gewonnen. Aber generell ist die Conference USA schlechter angesehen als die AAC. Deshalb haben so richtig viele gesagt, SMU sollte eigentlich über Liberty sein, obwohl sie zwei Niederlagen haben. Aber da hat man dann wieder dieser Komiteepräsident die ganze Zeit gesagt, ja, sie sind undefeated gegangen. Hä? Aber gleichzeitig bei Florida State? Und dann haben sie gesagt, ja, man darf die beiden Sachen nicht vergleichen. Dieser Corrigan, der NC State Athletic Director, der dieses Jahr das Komitee geleitet hat, hat dann gesagt, ja, Florida State hat eine super Saison gespielt. Aber die Verletzung zu Jordan Travis sei was in den Augen des Komitees, das das ganze Team verändert hätte. Und Rodemaker und Brock Glenn sind reingekommen und es sei jetzt einfach ein komplett anderes Team als mit Jordan Travis. Also, das stimmt natürlich schon, aber ich finde, du kannst doch deshalb jetzt nicht den ganzen Erfolg des Jahres absprechen. Ich finde, ja, ich weiß nicht. Also, ich weiß nicht, ob es überhaupt Sinn macht, was ich sage.
Ja, ich finde, da spricht halt der Tweet auch vom Florida State Quarterback, ne, sehr, sehr gut mit der Wish I Broke My Leg Earlier.
Ja, total. Das fand ich, also es ist ein abgefahrenes Statement.
Ja. Ist brutal. Es zeigt einfach halt auch, glaube ich, wie sehr sich Florida halt verarscht fühlt, also Florida State.
Und vor allem bei Liberty vielleicht das auch noch einwerfen. Ich glaube, Liberty hat einen der schlechtesten Strength of Schedules im Ding. Und das war auch so eine Sache, wo ich glaube, Florida State, glaube ich, den 55. Strength of Schedule hatte und Alabama den Nummer 4. Und da haben Leute gesagt, ja, schau das auch noch. Also ich glaube, man muss hier halt einfach zwei Sachen unterscheiden. Und das ist jetzt eine Sache, die ich relativ oft jetzt heute schon gesagt habe. Unterscheiden zwischen der Qualität vom Playoff, das wir jetzt haben dadurch, und dem Team, das hätte drin sein sollen. Und ich glaube, die beiden Sachen sind einfach unterschiedlich.
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich ein gutes Fazit dazu. Wir kommen nochmal zu Thimwise ganz schön der nächsten Frage. Auf Twitter fragt er, wie erklärt man, dass Texas von Platz 7 in die Playoffs springt und FSU dafür raus, nur weil Texas Bama geschlagen hat und man Texas deswegen über Bama ranken muss? Aber dafür kann FSU ja nichts und die hätten ja auch nicht noch mehr gewinnen können.
Ja, ich glaube, das haben wir jetzt eigentlich schon komplett besprochen gehabt.
Wir kommen nochmal auf genau die allgemeinen Fragen zurück. Silvia hat es schon gesagt, es ist, Silvia, nochmal kurz, das, was jetzt gefunden wurde, ist das bestmögliche Playoff. Sind es die vier besten Teams?
Ja, würde ich sagen. Ja, wobei, also, ich finde immer noch, obwohl jetzt Alabama gegen Georgia gewonnen hat, ich finde immer, Georgia ist noch ein besseres Team als Alabama. Ich glaube, jedes Team, das jetzt in den Playoffs ist, ist froh, dass Georgia nicht drin ist. Deshalb, aber ja, also ich glaube, aus der Logik heraus ist es das beste Playoff, das wir jetzt haben können. Und ja, genau, ja doch.
Immo, würdest du dem zustimmen?
Ja, dem würde ich schon zustimmen.
Okay, ich glaube, da sind wir tatsächlich dann doch aller Meinung, weil ich sehe das auch so. Obwohl, wie gesagt.
Footballerisch ja, Fairness nein, ne, also.
Ja, ich glaube nämlich, wenn man, ich überlege jetzt gerade nochmal kurz hier Podcast Safe Space auf, wenn man sozusagen, wenn jemand ist, der dafür argumentiert, dass FSU in die Playoffs gekommen hätte müssen, dann müsste man eigentlich im selben Atemzug auch sagen, dann müsste eigentlich trotzdem Georgia noch drin sein, oder? Weil dann würde man ja sozusagen bei beiden argumentieren, obwohl ne, die einen sind. Na gut, aber ich finde, weil mit dem Argument, was Silvio gesagt hat, dass jetzt die letzten Spiele sozusagen sehr hoch bewertet werden, ist ja im Grunde, ist ja George am Ende auch gescheitert.
Ja, also Robert, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, ich glaube, man kann schon ein Argument machen, dass das Playoff dann hätte sein sollen, Michigan an 1, Washington an 2, FSU an 3 und Georgia an 4. Meinst du das? Ja, also das wäre für mich auf jeden Fall ein logisches, eine gute Möglichkeit gewesen, ja.
Okay. Trotzdem finde ich das, ja.
Ja, sorry. Ich glaube aber, dann wäre der Aufschrei vielleicht sogar noch größer gewesen. Ich glaube, weil dann würden die Leute sagen, wow, du hast den SEC-Champion nicht drin, du hast den Big-12-Champion nicht drin. Ich glaube einfach, dass das Problem ist, einfach, wie jetzt schon das ist einfach das, auf das wir immer wieder zurückkommen, dass mit vier Teams du einfach zu wenig hast und du irgendwie immer Teams rauslassen musst, die es vermutlich verdient hätten.
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich das große Fazit unter dieser Folge am Ende. Manuel nochmal, und jetzt vielleicht auch ein bisschen weg von den Playoff-Teams, auf Instagram. Größte Enttäuschung der Saison, sowohl als Team als auch als Spieler?
Bei Teams würde ich vielleicht mal übernehmen. Also für mich auf jeden Fall Maryland. Ich dachte, habe dieses Jahr sehr, sehr viel von Maryland gehalten. Habe auch vor der Saison gemeint, dass sie vielleicht an die 10 Siege hinkommen. Das gleiche in der Big 12 mit Texas Tech. Bei Texas Tech vermutlich sogar noch krasser. Texas Tech ist am Ende, also Maryland ist 7-5 gegangen, Texas Tech ist 6-6 gegangen. Spieler habe ich jetzt ehrlich gesagt speziell keinen. Wahrscheinlich, wobei Caleb Williams vielleicht ein bisschen. Einfach, aber ich meine, da hast du halt immer den Heisman-Ding, wo das das, was Leute erwarten, halt schon relativ hoch ist. Und wenn du dann nicht wieder eine Heisman-Saison spielst, dann ist es halt relativ leicht, dass du enttäuscht davon bist.
Ja, ich muss sagen, teamtechnisch auf jeden Fall USC ganz vorne mit, ne? Wenn man all den Hype bedenkt, dann am Anfang auch der gute Start und dann der drastische Absturz, sage ich mal. Also das war schon disappointing auf jeden Fall. Sonst teamtechnisch so ein bisschen, wer mich dieses Jahr über enttäuscht hat, Pittsburgh, da habe ich einfach mehr erwartet, da habe ich mir mehr erhofft. Das ist einfach so ein bisschen, aber auch persönliche Note dahinter, weil ich mir mehr erhofft habe von dem Team. Und wenn es dann um Spieler geht, muss ich ehrlich sagen, ja, na klar, Caleb Williams irgendwo, aber da habe ich nicht groß drauf geschaut. Es gibt nicht wirklich irgendeinen Spieler, wo ich das Jahr drauf geschaut habe und gesagt habe, boah, der müsste eigentlich das machen. Da bin ich dieses Jahr, glaube ich, ganz gut drumherum gekommen, dass ich da irgendeinen Spieler habe, wo ich sage, boah, ich bin einfach enttäuscht von dem Ergebnis.
Ja. Bei dem Spieler geht es mir tatsächlich aus, bei den Teams will ich vielleicht noch einmal Clemson reinwerfen, weil mich für mich das dann tatsächlich doch, ich hatte irgendwie gedacht, das könnte so ein bisschen dann so ein Rebound hier werden, weil ich Klepnik halt letztes Jahr in den paar Spielen, die er gemacht hatte, ganz gut fand, weil man ja immer noch Shipley hatte als Running Back und das war alles irgendwie dann halt, ist halt irgendwie alles wieder nicht so gekommen, wie man das sich erwünschen, oder wie ich mir das sozusagen vorgestellt habe. Ja. Wir machen weiter und können einmal zum Coaches Corner dieser Folge kommen. Ich würde das Mikrofon direkt an Silvio übergeben, unseren Coaches Guy, der einmal das Roundup für alle Coaching-Karussell interessierten Zuhörer gibt.
Ja, genau. Ich würde einfach mal kurz durchgehen. Kurz nachdem wir letzte Woche aufgenommen haben, ist rausgekommen, dass Syracuse Fran Brown holt. Das war für mich jetzt auch, wo ich in Vorbereitung auf die Folge geschaut habe, so under the radar eine der besten Coaches-Decisions vermutlich dieses Jahr. Fran Brown war die letzten beiden Jahre der DB-Coach von Georgia. War davor mal in dem Coaching-Staff von Matt Rhule bei Temple und dann bei Baylor. War da beides mal auch DB-Coach plus Assistant-Head-Coach. Kommt aus der New Jersey Area, hat da sehr gut recruited, war letztes Jahr, soweit ich mich erinnern kann, sogar bei 24/7 Sports der Top-Recruiter, also Nummer 1 Recruiter, kann unglaublich gut rekrutieren also, was natürlich sehr, sehr wichtig ist. Gerade in der Region New Jersey, New York, da hat er, also Nordosten so ein bisschen, hat er sehr viel recruited, was, glaube ich, für Syracuse sehr, sehr wichtig sein wird. Und auch, was er bezüglich Assistant Coaches macht, gefällt mir sehr. Er hat zum Beispiel als Defensive Coordinator Elijah Robinson geholt, der jetzt zuletzt der Interims Head Coach von Texas A&M war, wo sogar relativ viele Leute aus dem Texas A&M-Umfeld gesagt haben, dass sie Elijah Robinson vielleicht sogar als Head Coach haben wollen. Daher finde ich das, dass man den zu Syracuse holen kann, ein riesiger Get. Elijah Robinson auch ein unglaublich starker Recruiter. Von daher, mir gefällt relativ gut, was da bei Syracuse gerade gemacht wird. Und ich bin sehr gespannt, was Fran Brown da für einen Coaching-Staff und wie der Coaching-Staff mit dem Team umgehen kann. Ich glaube, das wird sehr spannend zum Anschauen und Syracuse vielleicht so ein kleineres Team, auf das man ein Auge werfen kann. Oder kleineres Team ist wahrscheinlich zu übertrieben gesagt. Aber das fand ich eine sehr interessante Nachricht. Dann, was auch diese Woche, dieses letztes Wochenende passiert ist, was mich dann vielleicht ein bisschen überrascht hat, ist, dass Houston Willie Fritz von Tulane geholt hat. Willie Fritz, ich meine, was der aus Tulane gemacht hat, ist wirklich abgefahren. Also von einem 4-8-Team, als er 2016 gekommen ist, immer so ein 7-6-Team gewesen, 6-6 Bowl-Games geholt. Dann 2021 komplett eingekracht auf 2-10 und dann im Jahr danach, letztes Jahr, den Cotton Bowl erreicht, 12-2 gegangen, gegen USC gewonnen im Cotton Bowl. Und dieses Jahr wieder 11-2 gegangen, man ist jetzt im Military Bowl dieses Jahr gegen Virginia Tech. Und allgemein auch, also er hat angefangen damals, ich glaube in den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre, bei einem Junior College, ist dann Division 2 bei Central Missouri gewesen, da viel gewonnen, einmal sogar in die Division 2 Playoffs gekommen, dann zu Sam Houston State gegangen, wo die komplett abgedreht sind, zweimal ins Championship Game gekommen, ich glaube beides mal verloren gegen gegen North Dakota State. Ich glaube, das war sogar die Zeit, wo Ding Offensive Coordinator dort war.
Ist auf jeden Fall, wo dieser absolut kranke North Dakota State Run angefangen hat.
Ja, genau. Jetzt weiß ich gerade nicht mehr. Wie heißt der denn? Mein Lieblings-OC, Robert. Der danach bei North Carolina waren. Wie war es denn? Phil Longo. Jetzt, ich glaube, das war die Zeit, wo Phil Longo da OC war sogar. Phil Longo war direkt danach OC, sowas. Sorry. Lange Rede, kurzer Sinn. Danach zu Georgia Southern gegangen, komplett erfolgreich gewesen. Und dann zu Tulane. Aber jetzt zu Houston. Und klar, Houston ist ein Power-5-Team. Aber Willie Fritz war bei so vielen Teams immer im Gespräch. Ich dachte wirklich, er geht da zu einem größeren Team. Aber vielleicht zeigt es wirklich noch mal mehr, was er für ein guter Coach ist, dass er immer so schrittweise hochgeht und nicht den großen Leap macht zu einem großen Team, wo man dann versagt und dann wieder ins Nichts runterrutscht. Gab es ja auch schon oft. Also ich fand das einen sehr starken Coaching-Get für Houston, wenn man das so sagen kann. Dann vielleicht Boise State. Boise State hat, glaube ich, Spencer Danielson heißt da, glaube ich, den Interims-Coach geholt, der 3-0 gegangen ist, dann die Mountain West gewonnen hat als Interims-Coach. Wo die ich finde, da gab es so ein Video, wo die alle so da sitzen und der AD gibt eine Ansprache und sagt dann, dass er Headcoach jetzt ist und die Spieler rasten alle aus. Das fand ich sehr geil, das Video. Oregon State holt den bisherigen Defensive Coordinator als Headcoach. Das haben wir schon mal in der einen Folge besprochen gehabt, als Jonathan Smith zu Michigan State gegangen ist. Daher, da haben wir sogar ein bisschen ausführlicher darüber geredet. Dann Indiana, ich glaube, Immo, das wäre vielleicht was für dich. Die holen den Headcoach von James Madison.
Das ist ein Big Get auf jeden Fall.
Wie heißt der? Signetti? So ein italienischer Name.
Irgendwas Italo-American. Hey.
Ja, auch sehr interessanter Get da. Dann San Diego State, hier ist dann Sean Lewis, hat da hier seinen Posten gefunden, den ich ja bei Michigan State sehen wollte, der OC von, oder ich weiß gar nicht mehr, ob er offiziell noch OC dann war, wo auf jeden Fall das Play-Calling wurde ihm weggenommen, bei Colorado, ehemaliger Kent State Head Coach, nach dem Brady Hoke zurückgetreten ist, finde ich auch sehr interessant. Und dann vielleicht noch Coordinator technisch, über den USC Defensive Coordinator haben wir dieses Jahr oft geredet und jetzt wurde tatsächlich der Nachfolger gefunden von Alex Cringe. Und zwar hat man ihn beim Stadtrivalen, und es hört sich immer noch so komisch an, beim Big Ten-Rivalen UCLA geholt. Und zwar hat man D'Anton Lynn geholt, der die Defensive von UCLA komplett umgebaut hat. Die waren immer sehr, sehr schlecht in Rankings. Ich glaube immer so 60, 80, dann mal 113. Also die letzten 5 Jahre waren sie 86, 70, 69, 113, 102 in Total Defense. Und dieses Jahr unter D'Anton Lynn, das war sein erstes Jahr jetzt dort, waren sie direkt Nummer 11. Also sehr stark umgebaut. Ich glaube, da könnte wirklich was gemacht werden, wenn euch Lynn, der Nachname, bekannt vorkommt. Sein Vater ist der ehemalige Los Angeles Chargers Head Coach Anthony Lynn. Ja, das finde ich auf jeden Fall ein sehr interessantes Ding, dass man ihn holen konnte. Und dann bei Penn State hat man einen Offensive Coordinator Wechsel gemacht. Und da hat man den OC von Kansas geholt, der eigentlich mit hier, wie heißt nochmal der Kansas Head Coach jetzt? Lance Leipold. Wirklich von Team zu Team gesprungen ist. Deshalb vielleicht da auch relativ interessant. Und Manny Diaz ist ja auch noch so eine Frage, ob Manny Diaz vielleicht den Headcoaching-Job nimmt. Sonst hat man auf jeden Fall ein abgefahrenes OC-DC-Duo bei Penn State. Ich glaube, das war jetzt mal so kurz runtergerattert alles Wichtige, alles zumindest, was für mich wichtig war.
Ja, gut. Und dann, Immo, willst du noch was zu den Coaching-Geschichten sagen oder wollen wir einmal kurz noch die Heismans besprechen?
Das können wir ganz gerne machen.
bei den Heismans wurde nämlich die, wurden die vier Finalisten bekannt gegeben, die vier Spieler, die nach New York zur Verleihung fahren werden. Das sind Jaden Daniels, Marvin Harrison Jr., Bo Nix und Michael Penix. Im Podcast haben wir im Grunde die letzten, ich weiß gar nicht, die letzten zwei Wochen, glaube ich, sozusagen das Pac-12 Championship Game als großen finalen Show dann eventuell zur Heisman aufgebaut. Nach diesem Spiel, was ja die Washington Huskies für sich entscheiden konnten, wie, wen seht ihr da gerade vorne in diesem Quartett, was dann nach New York reist? Wer ist euer Heisman? Mal direkt gefragt.
Okay, ja, also ich muss sagen halt, Bo Nix, sage ich mal, von den Stats wahrscheinlich das bessere Spiel gespielt. Ich finde aber Michael Penix über die Saison einfach besser. Also, ja. Dementsprechend, ich würde mich sehr freuen, wenn es Michael Penix halt ist, statt Bo Nix. Aber ich kann mir Bo Nix gut vorstellen. Aber Michael Penix, he's the one. Also, wenn einer den Heisman meiner Meinung nach gewinnen sollte, Michael Penix.
Ja, Michael Penix wird es nicht gewinnen, es wird Jaden Daniels gewinnen. Warum, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Also auf jeden Fall verdient. Aber die Oddsmaker haben das so deutlich, die Odds, dass es für mich überhaupt keinen Sinn machen würde, wenn Bo Nix oder Michael Penix Jr. es werden würde. Wenn du 10 Euro auf Jaden Daniels setzt, kriegst du 10,73 Euro zurück. Also ist wirklich haushoher Favorit. Ich glaube einfach, dass vielleicht sogar dieses eine Spiel mehr. Die haben beide teilweise, also Michael Penix Jr. und Bo Nix, gute Momente gehabt in dem Spiel. Es war jetzt aber beides nicht herausragend. Vielleicht hat das, über das wir immer geredet haben, dieses eine Spiel mehr, wo sie mehr erscheinen können, vielleicht sogar am Ende mehr Schaden gemacht. Ja, also ich glaube, es wird Jaden Daniels werden. Und ich finde auf jeden Fall dieses Jahr ein sehr knappes Rennen. Also es ist nicht so, dass es einen klaren Favoriten gibt, der dann irgendwie damit wegrennt, wie es meiner Meinung nach in den letzten Jahren öfters der Fall war. Daher fände ich das zur Abwechslung auch mal spannend. Dieses Jahr überall spannend, das ist sehr, sehr gut.
Ja, fand ich tatsächlich auch. Also ich habe auch das Pac-12 Championship gerne mal angeschaut und ich fand halt auch, wir haben das, wie gesagt, eigentlich auch, glaube ich, ganz gut analysiert gehabt, aber man muss dann, glaube ich, trotzdem nochmal darauf achten, dass es hätte nochmal so ein Heisman-Moment geben müssen für einen der beiden, damit das dieses große, entscheidende Spiel am Ende wird. Und am Ende waren es okaye Spiele, gute Spiele oder okaye Spiele mit guten Teilen, aber es war halt auch tatsächlich, also diese beide Interceptions waren unglaublich unschön, auch sozusagen für den, also ich weiß nicht, ob es für den Quarterback schöne Interception oder war auch einfach nicht gut anzusehen für sozusagen den Quarterback und deswegen könnte ich mir tatsächlich, ja, ergibt es glaube ich in dieser Argumentation, wie Silvio gerade gesagt hat, dass diese Bühne gab es, aber keiner konnte so richtig scheinen, deswegen wird sozusagen auf den guten alten Jaden Daniels gewotet. Das fände ich jetzt keine abwegige Argumentation, die sich die Wettmacher da sozusagen, die Quotenmacher da zurechtgelegt hatten. Okay. Damit sind wir tatsächlich soweit durch. Was ich noch einmal sagen wollte, bevor wir euch, liebe Zuhörer, jetzt verabschieden, wir machen wie die letzten Jahre schon dieses Jahr wieder eine Tippgruppe zu den Bowl Games. Es geht dieses Jahr wieder Head-to-Head, also einfach nur den Sieger der ganzen Bowl Games tippen. Und am Ende gibt es dann einen überragenden Sieger wieder zusammen mit den Saturday Kickoff Boys. Die Gruppe ist schon erstellt. Ihr könnt mal die Episodenbeschreibung auschecken. Da ist der Link, da könnt ihr dann einfach beitreten, wenn ihr da drauf Bock habt. Ganz niedrigschwellig, kein Geldeinsatz oder so, sondern einfach nur aus Jux und Dollerei. Wer das machen möchte, hat da sozusagen noch Zeit für, bis die Bowls anfangen. Sollte das aber vielleicht schon bis nächste Woche machen, denn unsere Folge am nächsten Mittwoch wird sich um die Bowl Games drehen. Und so wie die letzten Jahre werden wir es wie immer machen, dass wir sozusagen einfach diese Tippgruppe durchgehen, unsere Tipps abgeben zu Spielen, wo wir denken, das könnte interessant werden, ein bisschen mehr sagen zu anderen, wo wir sagen, okay, das wäre jetzt für auf unserem TV-Screen sozusagen nur irgendwie die vierte Wahl. Da brauchen wir dann nicht viel mehr Worte verlieren, als den Tipp abzugeben. Aber genau. Das wäre so unsere Idee. Und genau, das nochmal fortzuführen. Nächste Woche sozusagen die Bowl-Preview. Dann in der Woche vom 18. machen wir eine Woche Pause. Und in der Woche nach Weihnachten liefern wir euch pünktlich die New Year's Six und Semifinal Preview. Genau. So weit dazu der Plan. Ich bedanke mich bei euch, liebe Zuhörer, dass ihr diese Woche zugehört habt. Wie ihr gerade gehört habt, hört ihr uns nächste Woche wieder. Dann geht es um die Bowls. Tretet der Bowl-Tipp-Gruppe bei. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Bis dahin. Ciao.